StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Entweder ich werde Netzwerktechniker oder ich werde Programmierer, schätze ich.
Glückwunsch. Jannik weiß, was er nach der Schule machen möchte. Und das ist bei über 350 Ausbildungsberufen in Deutschland und Tausenden von Studiengängen gar nicht so einfach. Um Berufswünsche, Berufsorientierung, Berufsausbildungen und Berufsabschlüsse dreht sich diesmal alles bei StudiDW. Mein Name ist Sabine Damaschke. Herzlich willkommen. Den richtigen Beruf zu wählen kann ganz schön kompliziert sein. Denn der Job soll Spaß machen, gut bezahlt und auf dem Arbeitsmarkt gefragt sein. Nach Möglichkeit über Ländergrenzen hinweg. Und genau da hat es lange Zeit in Deutschland gehakt. Denn wer nach Deutschland einwanderte, hat seine Ausbildung noch lange nicht anerkannt bekommen. Seit aber immer mehr Menschen einwandern, einer neuen Studie zufolge sollen es im vergangenen Jahr über 1 Million Menschen gewesen sein, gibt es ein neues Gesetz zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Ein Gesetz, das von Bildungsministerin Johanna Wanka in höchsten Tönen gelobt wird.
Das Ganze ist ein Paradigmenwechsel, weil es ein Signal ist an die Migranten, dass sie gewollt sind, dass wir diese Einwanderung wollen, dass wir sie brauchen, dass wir auch Arbeit haben für viele von denjenigen, die bei uns leben oder eventuell noch zu uns kommen.
Große Worte, aber was hat das Gesetz, das vor einem Jahr verabschiedet wurde, bisher tatsächlich verändert? Sabine Kinkertz mit einer Bilanz.
Schätzungsweise 30.000 Anträge auf Anerkennung der ausländischen Berufsausbildung sind seit dem Inkrafttreten des Gesetzes eingegangen. Die Erwartungen lagen vor einem Jahr allerdings deutlich höher. So hatte das Statistische Bundesamt die Zahl der bereits in Deutschland lebenden Migranten, die unterhalb ihrer Qualifikation arbeiten oder arbeitslos sind, mit 300.000 angegeben. Bundesbildungsministerin Wanka lässt sich davon aber nicht beirren.
Da sind zum Beispiel Leute, die seit über 20 Jahren meinetwegen in Deutschland sind, sich eine ganz andere Existenz aufgebaut haben. Die werden sicher auch nicht in den nächsten Jahren einen Antrag stellen, sondern das ist das Potenzial, was ist maximal möglich und nicht die erwartete Zahl der Antragsteller. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen.
2/3 der seit April 2012 gestellten Anträge kamen aus den Gesundheitsberufen, also beispielsweise von Ärzten, Apothekern, Krankenpflegern, Physiotherapeuten oder Hebammen, wobei Ärzte und Krankenpfleger besonders stark vertreten waren. In den kaufmännischen Ausbildungsberufen sowie Metall- und Elektronikberufen gingen rund 4.000 Anträge auf Anerkennung ein. Bei 2/3 der insgesamt 30.000 Anträge wurde eine volle Gleichwertigkeit mit einem deutschen Referenzberuf festgestellt. 30% erhielten eine teilweise Gleichwertigkeit bescheinigt und lediglich 4% der Anträge wurden abgelehnt. Knut Diekmann, Bildungsexperte beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag, spricht von einem guten Start für das Gesetz und blickt optimistisch in die Zukunft.
Das Marketing muss erst seine Kraft entfalten. Das bedeutet auch insbesondere, dass die Migrationsgemeinschaften in Deutschland dafür werben müssen. Auf der anderen Seite die Betriebe selber diese Gleichwertigkeitsbescheidungen kennen müssen, um dann ihre eigenen Arbeitnehmer auch darauf anzusprechen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass jeder für sich entscheiden muss, ob er den Aufwand, der mit einer solchen Einzelfallprüfung einhergeht, auf sich nehmen will.
Bis zu 600 Euro kann die Prüfung der beruflichen Qualifikation kosten. Zuschüsse durch die Bundesagentur für Arbeit sind möglich, vor allem wenn nachgewiesen wird, dass die Anerkennung nötig ist, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Schwierigkeiten gibt es noch in Berufen, für deren Anerkennung nicht der Bund, sondern die Bundesländer zuständig sind. Davon betroffen sind beispielsweise Lehrer, Erzieher und Ingenieure. Bislang gibt es erst in 5 der 16 Bundesländer entsprechende Regelungen. Sachsen-Anhalts Wissenschaftsministerin Birgitta Wolf räumt ein, dass die Umsetzung komplizierter sei als zunächst gedacht.
Es gibt insgesamt etwa 1.000 Anerkennungsstellen auf Landesebene, bei uns in Sachsen-Anhalt alleine etwa 50. Und wir sind ein Land mit gerade mal 2,3 Millionen Einwohnern. Aber da sind zum Teil lange gewachsene Traditionen und Denkmuster zu überwinden.
Arbeitgebervertreter Peter Klever geht noch einen Schritt weiter. In Deutschland müsse sich ein grundsätzlicher Mentalitätswechsel vollziehen, hin zu einer Willkommenskultur. Daran hapere es in vielen Bereichen, vor allem auch in den Ämtern.
Wir haben unsere Behörden über Jahrzehnte in eine Abschottungskultur hineinentwickelt. Man hat gesagt, haltet uns die Leute vom Hals. Die wollen alle nur in unsere Sozialsysteme einwandern. Und jetzt müssen wir deutlich machen, dass wir Fachkräfte benötigen, die wir umwerben müssen.
Damit wolle er nicht sagen, dass in den Ausländerämtern alle unfreundlich seien. Die sind gebeten worden, nicht allzu freundlich zu sein, so Klever.
Erstlästiger Flüchtling, jetzt umworbene Fachkraft. Genauso geht es manchem Schüler der Berufsfachschule Paulo Freire in Berlin. Seit nämlich klar ist, dass immer mehr Migranten in Deutschland alt werden, sind sogenannte interkulturelle Pflegekräfte gefragt. Also Auszubildende, die selbst einen Migrationshintergrund haben und Sprache und Kultur der ausländischen Senioren gut kennen. So wie Najib Jacobi. Bianca Schröder hat ihn begleitet.
In der kulturspezifischen Tagespflegeeinrichtung im Berliner Stadtteil Moabit sitzt eine Gruppe türkischer Senioren im Halbkreis. Gedächtnistraining steht auf dem Programm. Praktikant Najib Jacobi nennt die Aufgabe. Die pflegebedürftigen Männer und Frauen sollen Tiernamen vom Deutschen ins Türkische übersetzen. Der junge Afghane Najib Jacobi hat zur Vorbereitung selbst ins Wörterbuch geschaut, denn Türkisch ist seiner Muttersprache Usbekisch zwar ähnlich, aber eben doch eine Fremdsprache. Der 25-Jährige macht an der Berufsfachschule Paulo Freire eine Ausbildung zum Sozialassistenten. In der Tagespflegestelle absolviert er zurzeit ein Praktikum. Ihm gefällt die Arbeit mit den älteren Menschen.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit meiner Oma aufgewachsen. Sie hat mich, sie hat sich um mich gekümmert und da ist diese Liebe ist immer noch da. Und zweitens, ich möchte so arbeiten mit Menschen, dass ich dann auch mit denen rede, dass ich auch Antwort bekomme und nicht irgendwo im Raum sitzen mit Computer und dass ich keine Antwort bekomme.
Jacobi kam mit 14 Jahren ohne seine Familie nach Deutschland und wurde im brandenburgischen Fürstenwalde untergebracht. Viele Jahre musste er auf eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung warten. Nun weiß er, dass er in Deutschland bleiben kann und dass er eine berufliche Perspektive hat. Schulleiter Marco Hahn betont, wie wichtig die staatliche Anerkennung für die Berufsfachschule Paulo Freire war.
Bisher hatten wir Pflegebasiskurse angeboten, die allerdings nicht staatlich anerkannt waren und ein Stück weit eine Sackgassenqualifizierung darstellten. Und nun haben die Schüler die Möglichkeit, direkt in den Beruf einzusteigen oder weitergehende dreijährige Ausbildung auch auf 2 Jahre zu verkürzen.
Entweder können die Schüler also nach der 2-jährigen Ausbildung als staatlich anerkannter Sozialassistent arbeiten oder sie lernen 2 weitere Jahre und machen dann ihr Examen als Krankenpfleger. Gebraucht würden die Absolventen in jedem Fall, sagt Hahn. Das Angebot der Berufsfachschule treffe daher auch bei Arbeitgebern auf Zustimmung.
Ich glaube, das ist eine adäquate Antwort auf den Fachkräftemangel, gerade im Berufsfeld Pflege.
Derzeit lernen 45 Schüler zwischen 17 und Anfang 40 an der Berufsfachschule. Die meisten von ihnen haben türkische, kurdische oder arabische Wurzeln. Andere stammen aus Kenia, Kamerun oder Brasilien. Sie erwerben umfangreiches Wissen über Kranken- und Altenpflege, werden aber auch in allgemeinbildenden Fächern wie Deutsch und Musik unterrichtet. Da die Schüler aufgrund ihrer Lebensgeschichte häufig mit verschiedenen Belastungen zu kämpfen haben, vermittelt die Schule verschiedene Beratungsangebote, etwa durch Sozialarbeiter oder Fachleute für Aufenthaltsrecht. In 3 Praxiseinsätzen lernen die Schüler den Arbeitsalltag vorwiegend in Einrichtungen des Berliner Krankenhausbetreibers Vivantes kennen, der die Trägerschaft der Schule übernommen hat. Die Rückmeldungen der Berufsfachschüler wie auch ihrer Praktikumsbetreuer seien überwiegend positiv, sagt Hahn. Vereinzelt gäbe es allerdings auch unangenehme Begegnungen.
Da kommt es teilweise dazu, dass sagen wir mal, ältere Leute, die Demenz haben, durchaus irritiert reagieren, wenn ein afrikanischer Schüler reinkommt.
Deshalb sei der Umgang mit Diskriminierung schon frühzeitig ein Thema im Unterricht.
Ein ganz wichtiges Ziel sehe ich auch in unserer Schule, unsere Schüler zu stärken, auch einfach gegen Rassismus auch vorzugehen, sich nicht klein zu machen und zu sagen, ey, ich bin hier, ich habe was Gutes gelernt und ich möchte genauso für die Patienten da sein wie deutsche Kollegen und ich habe genauso ein Recht, hier in diesem Land zu leben und es ist auch meine Heimat.
Knapp die Hälfte der Berufsfachschüler wollen nach dem Abschluss eine Ausbildung zum Krankenpfleger beginnen. Die anderen wollen direkt in den Beruf als Sozialassistent einsteigen. Najib Jacobi hat sein Praktikum in der Tagespflege so gut gefallen, dass er in einer solchen Einrichtung arbeiten möchte, gerne mit älteren Migranten. Denn er hat gemerkt, dass er dort gebraucht wird.
Das ist auch schön, in so einem Tagespflege einen Mann zu haben, weil hier sind auch viele Männer und die würden gerne von einem Mann gepflegt werden.
Die Schülerzahl der Berufsfachschule Paulo Freire soll aufgrund der positiven Erfahrung bald auf 100 anwachsen. Er freue sich, noch mehr Migranten eine Perspektive bieten zu können, sagt Schulleiter Marco Hahn.
Das ist auch unser Ziel, dass wir den Menschen eine solide Grundlage geben, sich ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, eine solide Grundlage geben können, sich ihr Leben hier in Deutschland aufzubauen.
Sich zum Kranken- oder Altenpfleger ausbilden zu lassen, hat zwar Zukunft, liegt aber nicht jedem. Doch welcher Beruf passt zu mir? Diese Frage stellen sich jedes Jahr Tausende von Schülern. Und viele beenden ratlos ihre Schulzeit, probieren dies und das. Jeder Dritte bricht sein Bachelorstudium ab, jeder Vierte seine Ausbildung. Um zu wissen, welcher Beruf zu mir passt, braucht es offenbar mehr als die üblichen Informationsveranstaltungen und einwöchigen Berufspraktika an deutschen Schulen.
StudiDW Schwerpunkt.
Eine Möglichkeit, sich mit den Anforderungen der Arbeitswelt vertraut zu machen, sind Schülerfirmen und Schülergenossenschaften. Wer einen Kiosk betreibt, Catering oder Computerservice anbietet, der lernt, Rechnungen zu schreiben, Angebote zu formulieren und mit Kunden umzugehen. Praktischer kann die Berufsorientierung kaum sein. Svenja Üing hat Jugendliche einer Schülergenossenschaft in Leverkusen für uns besucht.
Wenn seine Klassenkameraden am Dienstagnachmittag ihre Schulsachen packen und nach Hause gehen, fängt für den 17-jährigen Yannick die Arbeit erst richtig an. Dann trifft er seine Kollegen von der Schülergenossenschaft Young Generation Computer Service zur wöchentlichen Teamsitzung. Gemeinsam besprechen sie neue Aufträge und laufende Projekte.
Ich selbst kümmere mich hauptsächlich um das Schulnetzwerk, dass da alles läuft. Und richte externe Netzwerke ein, sodass die zentrale Dateizugriffe und Logins haben und ihre Dateien auch von zu Hause zugreifen können und sowas in der Richtung.
Neben Yannick arbeiten etwa 20 weitere Schüler in der Genossenschaft mit. Sie richten Websites ein, reparieren Computer, entwickeln Webdesigns. Nicht nur für ihre eigene Schule, sondern auch für andere externe Kunden, erzählt Yannicks Lehrer Benedikt Ditscheid, der das Projekt betreut.
Wir haben jetzt zum Beispiel eine Anfrage von einer Theatergemeinschaft, die möchte ihre Webseite von uns gestaltet haben. Dann wird überlegt, wie hoch soll das Angebot sein, was bieten wir dafür. Das wird alles demokratisch entschieden.
Und zwar nach offiziellen Regeln, denn das Projekt des Leverkusener Landrat-Lukas-Gymnasiums ist eine Schülergenossenschaft. Schülerfirmen gibt es in Deutschland schon seit längerem. Die Idee der Schülergenossenschaft ist hingegen noch relativ neu. Sie orientieren sich an ihren großen Vorbildern, den Genossenschaften in den Bereichen Banken oder Bau zum Beispiel. Wer Mitglied werden möchte, zahlt einen einmaligen Beitrag. Alle Mitglieder haben eine gleichberechtigte Stimme. Sie wählen den Vorstand und den Aufsichtsrat. Die Gewinne fließen zurück an die Mitglieder, sagt Stefan Touchard, Projektleiter Schülergenossenschaften beim Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband RWGV. Sein Verband hat das Projekt Schülergenossenschaften vor 3 Jahren zusammen mit 3 anderen Organisationen ins Leben gerufen.
Wir führen danach auch entsprechende Lehrerworkshops durch, um die Lehrer auch fit zu machen für den Bereich Wirtschaft, so dass die an sich auch direkt das Prozedere kennen. Wie gehe ich mit den Kindern um? Wie gründe ich, wie finde ich eine Geschäftsidee? Auf was kommt es an? Und wie setze ich dort den Startpunkt?
Heute gibt es in Nordrhein-Westfalen rund 50 Genossenschaften, die von Schülern gestemmt werden. Sie reparieren Computer, produzieren Pralinen, realisieren Filme und geben Nachhilfe. Was die Schüler dabei lernen, sollen sie auch auf den Beruf beziehungsweise das Studium vorbereiten, sagt Roland Berger, Vorstand der Stiftung Partner für Schule und Mitinitiator des Projekts.
Also Schülerfirmen, Schülergenossenschaften sind auch ein wichtiges Instrument der Berufs- und Studienorientierung. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass sowas in Schule stattfindet und die Schüler darin auch sich messen können, sie selber messen können, wie sie die Tätigkeiten in den einzelnen Genossenschaften umsetzen und was das für sie für den weiteren Lebensweg, Berufsweg bedeutet.
Dass seine Schülerinnen und Schüler bei ihrer Arbeit tatsächlich eine Menge lernen, kann der Leverkusener Lehrer Benedikt Ditscheid bestätigen.
Also zunächst einmal lernen sie natürlich eine ganze Menge Fachwissen im Bereich der Netzwerktechnik, Bereich Webdesign, Bereich Hardware-Reparaturen. Das ist das eine. Aber was noch viel wichtiger ist, dass die Schüler auch lernen, wie sie miteinander arbeiten können. Dass es zum Beispiel wichtig ist, wenn man Aufgaben einteilt, dass die auch gemacht werden, dass man Verantwortung für seinen Bereich übernimmt. Die sogenannten Soft Skills, würde ich es mal nennen.
Den Young Generation Computer Service am Landrat-Lukas-Gymnasium gibt es inzwischen seit 10 Jahren. Erst als Schülerfirma, seit einem Jahr als Genossenschaft. Einige der ehemaligen Mitarbeiter haben längst ihr Abitur. Sie alle seien dem IT-Bereich aber treu geblieben, erinnert sich Benedikt Ditscheid.
Ja, wir haben einen Mitarbeiter, der in der IT-Abteilung von Daimler arbeitet, in Stuttgart. Wir haben mehrere Mitarbeiter, die jetzt bei Bayer arbeiten, als Wirtschaftsinformatiker. Wir haben einen Mitarbeiter, der in einer kleineren Firma für IT-Sicherheit arbeitet, also ganz unterschiedliche Werdegänge, aber alle haben etwas in diesem Bereich gemacht.
Von der Schülergenossenschaft in die IT-Branche, das ist eine super Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Doch solche Projekte gibt es noch lange nicht an jeder Schule, wie überhaupt die Berufsorientierung in Deutschland sehr unterschiedlich aussieht, je nach Bundesland. Brauchen wir also mehr Initiativen wie den Young Generation Computer Service? Das habe ich Felix Rauner vom Institut für Technik und Bildung an der Universität Bremen gefragt.
Also diese Idee kommt ja aus den Vereinigten Staaten. Da gibt es seit vielen Jahren und Jahrzehnten solche Initiativen. Das ist zu uns herübergeschwappt und im Prinzip sind solche Initiativen natürlich sehr, sehr gut. Das enthebt natürlich die Bundesländer nicht der Aufgabe, sich systematischer um die Berufsorientierung zu kümmern.
Nun gibt es da ja schon verschiedene Versuche. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt so ein neues Übergangssystem Schule-Beruf, wo angedacht ist, dass irgendwann flächendeckend alle Schüler ab der 8. Klasse regelmäßig eine Beratung in Anspruch nehmen können. Wäre das sowas, was so in Ihrem Sinne wäre?
Naja, schlecht ist es nicht, weil es ein bisschen mehr ist als das, was wir bisher hatten. Aber wenn wir das mit der internationalen Entwicklung vergleichen, dann bleibt es weit hinter dem zurück, was in anderen Ländern stattfindet. Also wir kennen Länder, wo die Beschäftigung mit der Arbeitswelt im Kindergarten beginnt, im ersten Schuljahr fortgesetzt wird bis zum letzten Schuljahr. Das hat natürlich eine völlig andere Qualität als das, was in Deutschland probiert wird, obwohl natürlich hier und da es sehr, sehr schöne Einzelbeispiele gibt. Aber bezogen auf die Gesamtsituation liegen wir im internationalen Vergleich im Bereich der Berufsorientierung weit zurück.
Nun gibt es ja aber doch mittlerweile an jeder deutschen Schule sogenannte Berufspraktika, also wo Schüler mal 1-2 Wochen in einen Betrieb hineingehen und sozusagen schnuppern können. Ist das etwas, wo Sie auch sagen, das reicht noch nicht?
Naja, ich hatte ein ganz interessantes Erlebnis. Es kam eine Schülerin zu mir ins Büro und sie sagte, ja, ich bin gerade hier an der Universität und mache ein Praktikum im Bereich Verwaltung und es geht um den Beruf der Verwaltungsfachangestellten. Ah, sag ich, ist das Ihr erstes Praktikum? Da hat sie gesagt, nein, ich habe schon eins gemacht im Bereich einer Kraftfahrzeugwerkstatt. Und was wollen Sie mal werden, habe ich dann gesagt. Dann hat sie gesagt, entweder Kraftfahrzeugmechatroniker oder Verwaltungsfachangestellte. So funktioniert das. Also wenn Sie diese Praktika an das Ende der schulischen Laufbahn stellen, dann haben die Schüler natürlich keine Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum sich selbst kennenzulernen, ihre Berufswünsche, ihre Fähigkeiten. Sie haben keinen Überblick über den regionalen Arbeitsmarkt, über die Potenziale, über die Region verfügt und so weiter, sondern sie machen punktuelle Praktika. Das ist sicher besser als gar nichts, aber das löst das Problem nicht.
Nun steckt Deutschland ja wirklich Millionen in die Berufsorientierungsprogramme an den Schulen. Trotzdem ist es so, dass in Deutschland immer noch fast jeder vierte Auszubildende seine Lehre abbricht. Was würden Sie denn sagen? Wie wären die Millionen denn sinnvoll für Sie angewandt?
Nun weiß ich nicht, wo die Millionen bleiben. Also wenn Sie sich die offiziellen OECD-Statistiken anschauen, dann sehen Sie, dass wir in diesen Statistiken am unteren Ende des Engagements in der Berufsorientierung liegen. Das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass in unserem Bildungssystem und beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt die Wege, ich will nicht sagen vorgegeben sind, aber durch die soziale Herkunft weitgehend determiniert sind. Das hat die PISA-Studie auch nochmal gezeigt. Und in allen Ländern, wo dieses so angelegt ist, verliert die Berufsorientierung an Bedeutung und ist systematisch unterentwickelt.
Gibt es denn eigentlich noch andere Länder, bei denen man beobachten kann, vielleicht hatten die ähnliche Strukturen wie Deutschland, haben sich ähnlich schwer getan in der Berufsorientierung, aber doch das recht erfolgreich und anders auf den Weg gebracht als wir?
Ja, es ist in gewisser Weise paradox, dass die Länder, die ein sehr hochentwickeltes duales Berufsbildungssystem haben, was ja zunächst einmal außerordentlich vorteilhaft ist, dass solche Länder, dazu gehört auch Österreich und auch die Schweiz, ein eher unterentwickeltes System der Berufsorientierung haben. Es muss nicht zwangsläufig so sein. Es gibt einige Länder mit einer entwickelten Ausbildung von Fachkräften auf Facharbeiterniveau, die eine sehr entwickelte Berufsorientierung haben. Dazu gehört zum Beispiel Norwegen oder auch Luxemburg. Aber wir haben sehr, sehr viele Länder wie Kanada, USA, Australien, Schweden, auch Ungarn zum Beispiel, die über eine viel entwickeltere und sehr viel bessere Berufsorientierung haben.
Eine gute duale Ausbildung, aber eine schlechte Berufsorientierung. Professor Felix Rauner stellt Deutschland kein gutes Zeugnis aus, wenn es um die Berufsvorbereitung an deutschen Schulen geht. Danke für das Gespräch. Und mehr zum Thema Ausbildung und Schule haben wir im Netz unter dw.de/bildung zusammengestellt. Natürlich gibt es auch Kinder und Jugendliche, die sehr genau wissen, was sie einmal werden wollen, nämlich Leistungssportler. Doch davon leben können nur wenige. Deshalb sind ein guter Schulabschluss und eine Berufsausbildung auch für talentierte Nachwuchssportler wichtig. An den sogenannten Elite-Schulen des Sports können die Schüler Training und Unterricht problemlos miteinander verbinden. Aber es ist gar nicht so einfach, an einer der insgesamt 41 deutschen Elite-Schulen aufgenommen zu werden.
Hüfte, lange Beine.
Insgesamt 4 Stunden täglich trainiert Pauline Weck auf dem Trampolin. Die 15-Jährige hat es geschafft, für ihre spezielle Sportart einen Platz an der Lausitzer Sportschule zu bekommen.
Also ich habe das Trampolinspringen schon vorher gemacht und dann wollte ich halt auf eine Sportschule und dann habe ich mich so umgehört und dann bin ich halt nach Cottbus gekommen hier auf die Schule, weil die sehr gut sein soll. Also gefällt mir richtig gut.
Die Aufnahme an der Eliteschule des Sports ist nicht einfach. Auf die 80 Plätze bewerben sich jährlich zwischen 600 und 800 Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet. Neben dem Trampolin bietet die Schule in Cottbus auch Fußball, Radsport und Leichtathletik. Die Sportschule Lausitz entstand aus einer der 14 Kinder- und Jugendsportschulen der ehemaligen DDR. Das Konzept ist bis heute ein Vorbild für die Sportschulen in der Bundesrepublik. Dazu gehören die individuelle Betreuung der Schüler und die Verknüpfung von Schulstunden und Trainingseinheiten. Für Direktor Wolfgang Neubert stellt das intensive Training auch besondere Anforderungen an die Lehrer.
Also Stundengeber brauchen wir keine. Die müssen für den Schüler da sein. Sie müssen wissen, was der Sportler für Probleme hat. Sie müssen wissen, welche Wettkämpfe er hatte, um dementsprechend auch auf die Belastung oder die Unterstützung hinsichtlich der Schule entsprechend reagieren zu können.
Schulstunden und Trainingseinheiten wechseln sich ab. Schüler, die eine weite Anreise haben, leben im Internat. Die Schüler beginnen ihren Tag mit normalem Unterricht. Danach gibt es eine erste Trainingseinheit. Am frühen Nachmittag beginnt dann wieder der Unterricht, gefolgt von weiterem Sporttraining. Jede Sportschule ist auf bestimmte Sportarten spezialisiert. In der Lausitz hat Trainer Uwe Marquardt die Trampolindisziplin ausgebaut.
Jedes Jahr nehmen wir natürlich immer an deutschen Meisterschaften oder internationalen Wettkämpfen teil und müssen sagen, wir holen bei den deutschen Meisterschaften, aber auch international meistens Medaillen.
Viele Schüler träumen natürlich von einer Sportlerkarriere. Durch die Wettkämpfe werden sie schon in der Schulzeit intensiv auf ihren Berufswunsch vorbereitet. Pauline Weck ist neben dem Trampolin aber auch eine gute Schulausbildung wichtig. Das geht den anderen Schülern genauso, findet sie.
Jeder hat hier ein Ziel und da ist einfach die Gemeinschaft auch besser, weil an der normalen Schule, da sind auch manchmal welche, die haben überhaupt keinen Bock, irgendwas zu machen und die haben halt alle ein Ziel und da ist mehr Zusammenhalt, ja, auf jeden Fall.
Nicht alle Schüler können dem Unterrichtsstoff gleich gut folgen. So unterschiedlich wie die Schüler sind auch die Abschlüsse an der Sportschule. Die Gesamtschule bietet alle Schulabschlüsse des Landes Brandenburg, von der Berufsbildungsreife bis zum Abitur. Schulleiter Neubert ist dabei die Förderung von leistungsschwachen Schülern besonders wichtig.
In den sogenannten Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch, dort wo sie hängen, dass wir dann auch mit wenigen Schülern das dann noch intensiver üben können, intensiver lernen können, zusätzlich zum normalen Unterricht. Wir sind eine Ganztagsschule, das heißt, wir haben also in diesem Bereich auch Möglichkeiten, über Kurse bestimmte Sachen zu realisieren. Ich denke hier vor allen Dingen auch an Schüler mit Migrationshintergrund, die eben vielleicht in der deutschen Sprache noch stärker gefördert werden müssen.
Die Sportschule Lausitz hat schon viele erfolgreiche Sportler hervorgebracht, wie Geräteturner Philipp Boy oder Diskuswerfer Robert Harting. Doch die wenigsten können von ihrem Sport auch später leben. Deshalb ist auch für Pauline Weck ein guter Schulabschluss wichtig.
Mein Ziel ist erstmal eine gute Schule hier zu machen und das halt beim Sport zu verbinden und dann im Sport halt versuchen, noch weiterzukommen.
Ihr großer Traum? Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.
Leistungssport und Unterricht unter einem Dach. Jens Falkowski hat die Sportschule Lausitz in Cottbus vorgestellt. In der nächsten Sendung geht es bei uns um ein Thema, das zwar alle beschäftigt, aber keinen wirklich freut, um den Müll an deutschen Hochschulen. Denn der hat zugenommen und das liegt unter anderem an einer neuen Kaffeekultur, wie Urte Ketelhöhn vom Hochschulinformationssystem meint.
Was halt es mit sich bringt, dass die Mobilität und den Wunsch halt, seinen Kaffee auch außerhalb der Mensa und der Cafeteria zu bringen, zum Beispiel halt auf den Weg zum Hörsaal oder zu seinem Seminar, ist halt ja der Coffee-to-Go-Becher handlicher zu handhaben als halt der offene und schwere Porzellanbecher. Und daher ist es ein Thema.
Ein Thema, dem dann wieder Svenja Üing nachgeht. Ich bin Sabine Damaschke und sage Tschüss, bis bald.